Ja, Gicht eine Systemerkrankung. In Bezug auf diesen Vortrag habe ich keine Interessenkonflikte, weil es wird kein Medikament vorkommen. Was ist die Agenda für diesen dritten Teil, für diesen dritten Vortrag? Ich möchte Prinzipielles beleuchten, dann auf die einzelnen Komorbiditäten eingehen und zum Schluss noch eine Zusammenfassung und einen Ausblick geben, wie ich mir das weiter vorstellen würde. Warum sprechen wir überhaupt über Hyperuricämie und Gicht? Deswegen, weil wir alle, die wir hier sitzen, wir Menschen sozusagen das Ergebnis eines Urikase-Knockouts sind. Vor 15 Millionen Jahren hatten wir alle noch ein Enzym, das die Tiere haben, die Urikase. Und mit Hilfe dieser Urikase haben wir unsere Harnsäure senken können. Und dann ist etwas passiert, der Mensch hat sich aufgerichtet. Und für diese Aufrichtung hat er einen Blutdruckanstieg gebraucht. Und das hat er so bewerkstelligt, dass er seinen Harnsäurewert steigern musste und die Urikase einfach nicht mehr notwendig oder kontraproduktiv war. Und es wäre vielleicht auch gut gegangen, wenn wir nicht unsere Kost verändert hätten. Von einem Vegetarismus hin zu einer sehr proteinreichen, sehr fettreichen Kost, Alkohol, einem hohen Fructoseanteil. Und das in Summe macht aus, dass wir Menschen, je besser es uns geht, mit Hyperuricämie und Gicht zu kämpfen haben. Es gibt genetische Unterschiede. Wenn Sie schauen, da wo wir zu Hause sind, sind so 2-3%. Also die wirklichen Spitzenreiter sind hier in Neuseeland und in Polynesien zu Hause mit 3-8%. Und die Tendenz von Gicht und Hyperuricämie sind weltweit steigend. Warum ist es so? Weil die Gichtinzidenz mit Alter und Wohlstand steigt. Und wenn Sie sich hier die Kurven anschauen für Frauen und für Männer, dann sehen Sie, dass Frauen in den 70er Jahren sehr niedrige Harnsäurespiegel hatten, in den 90er Jahren schon höhere und dass das auch bei den Männern genau denselben Verlauf genommen hat. 70er Jahre, 90er Jahre. Und mit 60 Jahren, also mit dem 60. Lebensjahr, gibt es dann so einen wirklichen Anstieg des Harnsäurespiegels. Das hängt bei uns Frauen auch mit dem Wegfall der Hormone zusammen, die uns davor vor der Hyperuricämie schützen. Wenn wir uns jetzt die Bevölkerungspyramide anschauen, kann man 2014 sagen, die Herrschaften über 60, das ist schon ein ganz schöner Anteil. Aber wenn wir uns die Pyramide für 2030 und 2050 ansehen, dann sehen Sie, dass dieser Anteil noch viel größer werden wird. Das heißt, der Anteil an Hyperuricämie- und Gichtpatienten wird ebenfalls größer werden. Das ist also ein wachsendes Problem. Das alles haben wir im Lehrbuch gelernt, asymptomatische Hyperuricämie, der akute Gichtanfall, das Intervall und dann das chronisch-stofföse Stadium. Diese klinische Stadieneinteilung ist in den letzten Jahren hinterfragt worden und 2014 hat es eine vielbeachtete Arbeit gegeben von der Nicola Dalbeth, einer Gichtspezialistin aus Neuseeland. Ich habe Ihnen gesagt, dort ist die Inzidenz besonders hoch. Und die hat gemeint, es ist Zeit für eine neue Nomenklatur und hat ein Stadienprogramm präsentiert. Das erinnert Sie nicht zu Unrecht an die Nyha-Klassifikation, 4 Stadien. Ein Stadium A, das der asymptomatischen Hyperuricämie in der alten Einteilung entsprechen würde. Ein Stadium B mit einem Kristallnachweis ohne Symptome. C, rezente frühere Gichtanfälle, aber klare Diagnose. Und D, fortgeschrittene Erkrankung, wo man einen Spezialisten braucht. Und der Sinn dieser neueren Nomenklatur wäre, diese asymptomatische Hyperuricämie nicht als eine abgehobene Entität abseits der Gicht zu definieren, sondern sie sozusagen in dieses Schema der Systemerkrankung und des Gesamtkonzeptes Gicht zu integrieren. Darüber spreche ich heute nicht. Das sind sozusagen die rheumatologischen Features der Gicht. Sie sehen hier Tophi, Sie sehen hier eine akute Podagra, Sie sehen hier das mikroskopische Bild. Sie sehen das, was wir sonografisch bei der Gicht ganz eindeutig darstellen können, sprich Doppelkonturzeichen und hier positives Power-Doppler-Signal und Gicht-Tophi. Sie sehen hier radiologische Veränderungen und hier Ohr-Tophi. Wie gesagt, das ist nicht mein Thema heute. Mein Thema ist Gicht als Systemerkrankung und das sind wir bei diesen Bildern. Und auf diese Entitäten möchte ich auch, auf diese Komorbiditäten möchte ich mit Ihnen eingehen Und damit das Ganze auch ein bisschen methodisch einfacher wird, wird dann bei den Folien jeweils der entsprechende Icon dabei sein, damit Sie genau wissen, wo wir sind. Risikofaktoren für Gicht gibt es nicht modifizierbare. Wir können unser Alter nicht verändern, unser Geschlecht und unsere Ethnie nicht, auch nicht unsere Genetik. Aber was wir verändern können, ist unsere Diät, unser Alkoholkonsum, unser Gewicht. Die Medikamente, da sind wir Ärzte gefragt, hier die Patienten nicht mit der Harnsäure in die Höhe zu treiben, unnötigerweise. Und ein ganz wesentlicher Wert in Spektralfarben, Hyperurikämie, ist also definiert als ein Wert über 6, in anderen Definitionen über 6,8. Therapeutisch sollten sie unter 6 Milligramm pro Deziliter kommen. Das ist das erklärte Ziel jeder harnsäuresenkenden Therapie. Sie sehen hier Icon arterielle Hypertonie. Man hat zeigen können, dass sowohl der systolische als auch der diastolische Blutdruck signifikant korreliert ist mit dem Harnsäurespiegel. Ja? Also das ist eine Tatsache, da braucht man nicht herumdeuten. Blutdruck ist assoziiert mit dem Harnsäurespiegel. Es gab eine viel beachtete Arbeit aus 2008, wo Patienten mit Hyperurikämie behandelt worden sind, Patienten mit Hypertonie behandelt worden sind, entweder mit Placebo oder mit einem Allopurinol. Und allein die Allopurinoltherapie ohne eine antihypertensive Therapie hat sowohl den systolischen als auch den diastolischen Blutdruck signifikant absinken lassen. Also das war sozusagen die nächste Bestätigung dafür, dass Harnsäure und Hyperurikämie und arterielle Hypertonie zusammenhängen. Hyperurikämie und chronisch renale Insuffizienz. Hier stellt sich immer die Frage, was ist Henne und Ei? Hyperurikämie fördert die Progredienz der Niereninsuffizienz. Die Niereninsuffizienz führt umgekehrt zu einer Zunahme der Hyperurikämie. Es ist heute nephrologischer Standard, dass höhergradig niereninsuffiziente Patienten auch suffizient behandelt werden, was ihre Hyperurikämie anlangt. Und man kann auch für Gesunde sagen, dass eine Harnsäure zwischen 7 und 9 pro Futuro ein doppelt erhöhtes Risiko für Niereninsuffizienz bedeutet. Eine Harnsäure über 9 bedeutet sogar ein dreifach erhöhtes Risiko für den gesunden Patienten. Gicht und das Risiko für Nierensteine, das war eine große Untersuchung, prospektiv an über 50.000 Männern. Und hier hat sich ein eindeutig erhöhtes Risiko, multivariates relatives Risiko bei vorbestehender Gicht für eine Nephrolithiasis gezeigt. Umgekehrt, ein Nierensteinpatient muss nicht unbedingt eine Gicht entwickeln. Das ist kein Risikofaktor. Bleiben wir in dieser Gegend, Harnsäure und erektile Dysfunktion. Das war eine Studie, wo man gesehen hat, dass die Rate an erektiler Dysfunktion bei Gichtpatienten, das sind die roten, erhöht ist, und zwar signifikant erhöht ist, 76% gegenüber 51% bei den Kontrollen. Und die schwere erektive Dysfunktion ist ebenfalls bei den Gichtpatienten signifikant erhöht. Das bringt uns an und für sich zu der Forderung, dass man Gichtpatienten auch auf dieses Thema eigentlich ansprechen sollte. Wie die Frau Frenz schon gesagt hat, Rheuma und Sexualität ist ein großes Thema. Das ist nicht immer leicht anzusprechen. Es geht hier um eine gute Beziehung. Es geht um die entsprechenden situativen Voraussetzungen. Ich denke jetzt an eine Rheuma-Ambulanz, wo die Tür offen steht. Da wird dieses Thema vielleicht nicht so einfach anzusprechen sein, aber bitte denken Sie auch daran. Adipositas. Man kann sagen, dass Adipositas und Hyperurikämie und Gicht ebenfalls signifikant korreliert sind. Das Gichtrisiko steigt sozusagen mit jedem Milligramm pro Deziliter Harnsäurespiegel und das ist vergleichbar einem Anstieg im BMI. Sie sehen bei einem BMI zwischen 25 und 29,9, also das sind schon sozusagen unsere guten Patienten, würde ich sagen, ist das Gichtrisiko über zweifach erhöht. Bei denen zwischen über 30 BMI 3,26-fach und bei den Patienten über 35 BMI sehen Sie, ist das Gichtrisiko auf das über vierfache erhöht. Also signifikant höher schon ab einem BMI von 25, signifikant auch erhöht, wenn man Gewicht nach der Adoleszenz zunimmt, was eigentlich der Realität entspricht. Sie können ihr Gichtrisiko reduzieren durch eine Gewichtsabnahme und es steigt auch mit dem Grad der Adipositas. Grob gesprochen können Sie dem Patienten sagen, wenn Sie Gewicht zunehmen, wird Ihr Harnsäurespiegel steigen, wenn Sie abnehmen, wird er fallen. Gicht und Diabetes. Man kann sagen, dass das relative Risiko, einen Diabetes Typ 2 zu entwickeln, für jede Harnsäurezunahme um 1 Milligramm pro Deziliter steigt. Das hier ist eine Meta-Analyse, wo Sie sehen, dass der Kristall für die Gesamtbeurteilung eindeutig, also signifikant auf diese Seite verschoben ist. Das heißt, Harnsäurezunahme führt oder Hyperglykämie führt zu einem erhöhten Diabetesrisiko, das ist signifikant. Und man kann sagen, dass laut dieser Studie aus 2009, dass das Risiko für einen Diabetes pro Milligramm Deziliter Harnsäure um 17% steigt. Und in einer zweiten Studie, die ein Jahr später publiziert worden ist, kommen dieselben Ergebnisse heraus und da ist sogar eine 20%ige Zunahme des Risikos für einen Diabetes mellitus Typ 2 herausgekommen. Harnsäure und kardiovaskuläres Risiko. Ich habe Ihnen da ein Zitat mitgebracht vom Dr. Davis aus seiner Antrittsrede als Präsident der AMA, das ist die American Medical Association, so ähnlich wie die Gesellschaft der Ärzte hier in Wien. Und da hat er gesagt in seiner Antrittsvorlesung, ein hoher arterieller Druck bei Gicht ist unter anderem auf die Harnsäure bzw. andere toxische Substanzen im Blut zurückzuführen, die die Spannung der renalen Gefäße erhöhen. Jetzt werden Sie sagen, ja, davon redet sie schon die ganze Zeit, warum bringt sie uns das mit? Das bringe ich Ihnen deswegen mit, weil er das schon 1897 gesagt hat. Und der Dr. Davis hat damit Recht behalten und das finde ich bemerkenswert, dass er das schon Ende des 19. Jahrhunderts herausgefunden hat. Was kann man sagen? Hyperuricämie ist mit mehreren etablierten kardiovaskulären Risikofaktoren assoziiert. Mit der Hypertonie und Grenzwerthypertonie, darüber habe ich schon gesprochen, metabolisches Syndrom, Adipositas. Daraus ergibt sich auch der Zusammenhang mit dem Schlafapnoe-Syndrom über Hypertonie und Adipositas. Hyperuricämie ist auch mit einer generalisierten AVK assoziiert, zerebrale Ischämien, auch mit einer Präeklampsie. Wenn Sie eine Mutter haben, die in der Schwangerschaft eine Präeklampsie oder Eklampsie hatte, ist das Risiko des Kindes, später in seinem Leben eine Hyperuricämie zu entwickeln, erhöht. Hyperuricämie ist mit endothelialer Dysfunktion assoziiert, oxidativem Stress, mit Geschlecht und Rasse. Wir wissen, dass Afrikaner, Afroamerikaner hier ein erhöhtes Risiko haben und wir Frauen, wie schon angesprochen, eigentlich erst nach der Menopause. Eine weibliche Gicht vor der Menopause ist eine krasse Ausnahme bei hochgradig niereninsuffizienten Frauen oder zum Beispiel auch bei massiven Essstörungen, wo der Metabolismus komplett gestört ist. Interessant finde ich auch demografische Daten, wo Menschen, die sozusagen ihren Lebensstil verwestlichen, also sprich Fastfood essen und in westliche Kulturen immigrieren, aber auch Patienten, die vom Land in die Stadt vom Land in die Stadt ziehen, dass deren Harnsäurespiegel sich bei allen Gruppen erhöht, durch die Lebensweise und durch die Ernährung. Eine Studie aus 2016 war dann auch viel beachtet. Sie sehen hier, die rote Linie sind die Gichtpatienten, die blauen sind die Kontrollpatienten und auch die Rate an Vorhofflimmern ist bei Gichtpatienten signifikant erhöht. Man kann also für die kardiovaskuläre Mortalität sagen, dass alle Studien oder die Studien, die hier zu diesem Thema Daten erhoben haben, dass das kardiovaskuläre Mortalitätsrisiko in allen diesen Studien erhöht war. Sie sehen hier die Einserlinie, das ist alles Richtung kardiovaskuläre Mortalität erhöht. Und auch was die Gesamtmortalität anlangt, muss man sagen, dass Gichtpatienten ein erhöhtes Risiko haben, früher zu sterben. Diese Daten wurden bestätigt in einer Studie aus 2015. Sie sehen hier idente Kurven für Gesamtmortalität und kardiovaskuläre Mortalität. Beides signifikant. Woran sterben Gichtpatienten? Sie sterben häufig an einer kardialen Insuffizienz, RR25 heißt 25-fach erhöht gegenüber der Kontrollgruppe. Sie sterben häufiger an einem Myokardinfarkt, an Insulten, kardiovaskulären Ursachen und Sie sehen, die Gesamtmortalität ist um das Überdoppelte erhöht gegenüber der Kontrollgruppe und Normalbevölkerung. Und ich kann heute nicht auf alles eingehen, nur ganz kurz angerissen, es gibt eine Assoziation der Harnsäure mit dem Nalbinflammasom, mit dem IL-1-Metabolismus, was auch ein neuerer Therapieansatz ist. Harnsäure ist einer der Risikomarker für pulmonale Hypertension bei systemischer Sklerose. Erhöhte Harnsäure ist ein ganz wesentlicher Outcome-Parameter für Patienten nach kardiovaskulären Eingriffen und. Zusammenfassend wollte ich Ihnen zeigen und hoffe, ich konnte Ihnen zeigen, dass Gicht eine Systemerkrankung ist. Gesichert sind die Zusammenhänge von Hyperuricämie mit Hypertonie, Diabetes mellitus, Adipositas, Niereninsuffizienz, erektiler Dysfunktion und ich denke, es werden noch etliche dazukommen. Gicht und Hyperuricämie sind zumindest zu einem gewissen Teil durch Lebensstil und Ernährung modifizierbar, zum Beispiel Gewichtsreduktion und Kontrolle. Ich konnte heute aus Zeitgründen nicht auf die Ernährung eingehen, das wäre ein eigenes Thema und ein spannendes Thema. Harnsäure ist ein wesentlicher Stoffwechselparameter mit ubiquitären Wirkungen im Körper und er verdient definitiv Beachtung. Bitte vernachlässigen Sie diesen Wert nicht, sondern schauen Sie sich den Patienten, wo die Harnsäure erhöht ist, der vielleicht noch keine Gicht hat, ein bisschen genauer an. Vielleicht ist das der 45-Jährige, der gerne raucht und ein Bier trinkt und es macht Sinn, ihn einmal zu echokardiografieren oder aufs Fahrrad zu setzen, zu einem Belastungs-EKG. Bitte beachten Sie die Harnsäure. Und daraus folgt, dass der Gichtpatient mit all seinen Komorbiditäten zu beurteilen und zu behandeln ist und optimalerweise interdisziplinär zu führen ist, was den Bogen dieses Symposiums schließt. Ich danke, dass Sie mir zugehört haben.
Ja, liebe Judith, da kann ich mich dem Kommentar von Dozi nur anschließen. Sehr guter, strukturierter Vortrag. Danke vielmals. Gibt es Fragen zunächst für das Publikum hierinnen?
Also, wir wissen, dass bei der bei Arthritis, rheumatoidischer Arthritis wird RSO-Behandlung durchgeführt. Kann man auch bei Gicht auch diese Therapie?
Schauen Sie, es ist so, dass wir auch wissen, dass arthrotische Gelenke, dass Arthrose und Gicht auch miteinander vergesellschaftet sind. Genau. Und insofern, wenn Sie eine aktivierte Arthrose haben und es ist auch eine Gicht dabei, kann es durchaus Sinn machen. Primär würde ich eine Gicht nicht mit einer RSO behandeln. Nein.
Danke. Ist eine Bestimmung ausreichend oder muss man mehrere haben?
Also eine Bestimmung im Anfall würde ich nicht empfehlen. Nein, das bringt im Prinzip nichts. Es könnte falsch negativ sein. Die Bestimmung bringt laut den Pharmakologen frühestens 2 Wochen nach dem Anfall etwas. Und an und für sich sollten Sie Ihre Therapie monetieren. Ja? Also Sie sollten schon schauen, ob das was bringt, was Sie machen. Nicht einfach ein Urikostatikum aufschreiben und das ewig weiterlaufen lassen, weil Sie ja auch Dosis modifizieren müssen oder Präparat wechseln müssen. Also es macht Sinn zu monetieren. Empfohlen wird alle 3, spätestens nach dem 6. Monat sollte man das kontrollieren.
Kommentar von Barbara. Welche Untersuchungsmethoden müsste man im Sinn einer Früherkennung einführen?
Also die früheste Methode derzeit ist die Gelenksonographie, abseits der klinischen Untersuchung. Wie gesagt, es gibt, wenn das eine Gicht ist, ganz typische Zeichen in der Sonographie und das zeichnet wesentlich früher als der Ultraschall, ähnlich wie auch bei der rheumatoiden Arthritis. Also da sind wir einfach am frühesten dran.
Kommentar von Plevi. JAMA-Studie, also JAMA ist dieses renommierte Journal, das amerikanische, zeigt ja, dass bei Jugendlichen durch die Senkung der Harnsäure eine arterielle Hypertonie normalisiert wurde. Wie oft kommt Gicht im Jugendalter vor?
Das war die Studie, die ich gezeigt habe, wo die Hypertoniker einfach mit dem Allopurinol signifikant im Blutdruck gesenkt worden sind. Ja, die Gicht kommt dann vor, wenn Jugendliche sehr dick sind. Also mit der Zunahme der Adipositas im Kinder- und Jugendalter hat auch die Gicht Einzug gehalten, vor allem in Nordamerika. und auch mit der Zunahme des Fructosekonsums. Also das ist auch ein Thema, wenn wir über Ernährung sprechen, dass hohe Fructose- und Fruchtzuckerzufuhr die Harnsäure steigern können. Und das ist nicht nur das Cola und der Orangensaft, sondern das ist auch dieser HFCS, dieser High Fructose Corn Syrup, der also in ganz, ganz vielen Fertigprodukten im Convenience Food drinnen ist. Und wenn das ein Jugendlicher so dauerhaft zu sich nimmt und da auch kräftig zunimmt davon, dann kann er auch eine Gicht entwickeln, auch im jugendlichen Alter. Ja.
Die Frage von Markus stelle ich hinten an, weil sie ist, glaube ich, allgemeiner. Wir gehen jetzt dann bei 1911. Christoph, Kommentar, wie engmaschig muss man Kontrollen ansetzen? Ob es da jetzt um die Harnsäure geht oder ob die
klinische. Ja. Wie vorhin gesagt, wichtig ist, dass man es kontrolliert. Bei bestimmten Präparaten, wie zum Beispiel bei dem Febuxostat, sollte man nach 4 Wochen kontrollieren. Ich würde sagen, spätestens nach 2 Monaten und jedenfalls nach 6 Monaten.
Gibt es schon Studien, die zeigen, dass Harnsäuresenkung Myokardinfarkte verhindert?
Signifikante prospektiv randomisierte Studien gibt es nicht. Aber wie gesagt, was wir wissen ist, dass der Harnsäurespiegel zum Zeitpunkt der Aufnahme vor geplanten kardiochirurgischen Eingriffen zum Beispiel der stärkste Outcome-Parameter war, wie der Patient aus diesem Eingriff hervorgeht.
Ja. Zusatzfrage zu Kindern und Jugendlichen. Wie sind die Heilungschancen von Kindern, die an rheumatischen Erkrankungen leiden? Gibt es bei Kindern Behandlungsunterschiede?
Markus.
Jetzt sind wir beide keine Kinderrheumatologen, aber ich weiß natürlich, kürzlich von einem Vortrag von Professor Emminger, ein renommierter Kinderrheumatologe am Wiener Rheumatag, hat er dargestellt, wie auch diese ganzen neuen Therapien, die in der Erwachsenenrheumatologie Einzug gehalten haben in den letzten Jahrzehnten, mittlerweile auch in der Kinderrheumatologie zum Einsatz kommen und wie hier auch dramatisch die Behandlungsmöglichkeiten und Chancen verbessert worden sind. Und sozusagen auch vermehrt Studien mit Kindern als Patientinnen und Patienten durchgeführt werden, weil das war früher immer das Problem der Kinderärzte, dass sie, gerade was die Dosierungen und betrifft, beispielsweise die Erwachsenenmedikamente einfach herunterrechnen mussten. Und da hat sich die Wissenslage auch in der Kinderrheumatologie wesentlich weiterentwickelt. Und es gibt natürlich genauso unterschiedliche Formen kinderrheumatischer Krankheitsbilder, die auch eben unterschiedliche Behandlungsstrategien brauchen, aber weiter will ich mich als Erwachsenenarzt nicht in der Pädiatrie und pädiatrischen Rheumatologie aus dem Fenster lehnen, aber auch hier gab es einen großen Fortschritt in den letzten Jahrzehnten. Ich hoffe, ich habe es ausreichend beantwortet. Und dann an alle Experten, wie kann aus Ihrer Sicht das ganze Prozedere beschleunigt werden, bis die betroffenen Patienten beim Rheumatologen landen? Eine ganz wichtige Frage.
Was habt eine ihr ganz wichtige Frage und auch eine politische Frage, muss man sagen. Wir predigen sozusagen immer, die Leute sollen früh zu uns kommen, dann ruft er in einer Rheumaambulanz an und kriegt einen Termin, bestenfalls in 4 Monaten. Das Dilemma ist uns sehr bewusst. Wir versuchen, und das ist auch die ÖGAG und die assoziierten Gesundheitsberufe gefragt, hier Strukturen zu etablieren wie Akutbegutachtungsambulanzen und Sprechstunden, auch am Telefon schon ein strukturiertes Interview, dass die Kolleginnen, die den Kurs absolviert haben, ich muss Sie jetzt fragen, wie viele Männer absolvieren den Kurs? Das interessiert mich wirklich. Einen Mann, okay. Also ich sage Kolleginnen, die das strukturiert lernen und anhand des Interviews sehr gut heraushören können und sehr gut herausbekommen, ist der Patient akut, und dann läuft es bei uns so, und ich nehme an, das ist bei allen anderen auch, bei allen Ambulanzen, dass der dann einen früheren Einschubtermin bekommt. Aber das ist nach wie vor etwas, was zu diskutieren ist und ja, wofür ich ad hoc auch keine Lösung habe.
Nein, ich will jetzt den Tanz ja auch verbreiten, ne? Aber man sieht schon, dass halt die Bemühungen vielfältig sind, ne? Weil die verschiedenen Zentren beginnen, verschiedene Triagesysteme zu etablieren, um Dringlichkeiten zu verschieden zu stufen, terminlich, die Bewusstseinsbildung in der Öffentlichkeit, ja, und die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Berufsgruppen bis hin zu Fortbildungen der Ärztinnen und Ärzte, dass auch hier sozusagen das entsprechende Wissen und die Sensibilität dazu führen, dass man die Dinge früher erkennt.
Und diese Red Flags, auch zum Beispiel, wann ist ein Patient ein entzündlicher Rückenschmerzpatient? Genau. Ja, wann sollte ich den wirklich schnell schicken, ja, um das zu schärfen?
Und eben Veranstaltungen wie diese hier sind es, die sozusagen auch dazu beitragen, dass in Zukunft sicher wieder ein kleiner Stein auf diesem Weg gelegt wird, die Versorgung zu verbessern. Ja, wenn man Wissen hinausträgt und Bewusstsein, dann hat das natürlich seinen Effekt irgendwann.
Bei einer Allopurinol-Unverträglichkeit, ja, beziehungsweise ich habe einmal eben das Liette-Syndrom eben erlebt, also mit einer Allergie, eben auf das Allopurinol. Greifen Sie dann auf das Colchicin zurück oder was machen Sie in dem Fall?
Das sind zwei verschiedene Dinge. Das Allopurinol ist Harnsäuresenkung und das Colchicin ist Anfallsprophylaxe oder Anfallstherapie. Ja, also da gibt es zwei Schemata. Aber wenn Sie mit dem Allopurinol eine allergische Reaktion hatten, können Sie auf das Febuxostat wechseln. Es gab früher die Möglichkeit, über die Apotheke aufsteigende Allopurinol-Dosierungen mixen zu lassen. Das machen wir nicht mehr. Ja? Also wenn Sie so eine allergische Reaktion haben, dann steht Ihnen derzeit das Febuxostat zur Verfügung. Bitte weisen Sie auch jeden Patienten hin, dem Sie ein Allopurinol oder auch ein Febuxostat verschreiben. Sobald er einen Hautausschlag kriegt, sobald er einen Juckreiz kriegt, sofort aufhören. Ja, das ist ganz wichtig.
Gut. Bleibt uns zu bedanken.
Ja, ich bedanke mich bei dir, Markus, dass du so nett co-moderiert hast. Frau Frenz, danke, dass Sie halb krank hier bei uns gesprochen haben. Ich darf die Leute, die online sind, noch auf die MedQuiz-App hinweisen, wo sie Fragen beantworten können und sich da matchen können, wie ich heute gelernt habe. Danke Ihnen allen fürs Kommen und wünsche noch einen schönen Abend. Vielen Dank.